Predigt hier vorbereitet habe, war ich natürlich, also das ist für meine Schule auch jetzt so eine Examenspredigt, also sitzen jetzt auch die Leute da, die Kreuzchen auf Zetteln machen und meine Predigt bewerten, und deswegen war ich auch relativ viel beschäftigt mit anderen Dingen beim Vorbereiten der Predigt, und mir sind ganz wesentliche Dinge aus den Augen verloren gegangen. Und ich habe mich vor 2 Tagen auch nochmal hingesetzt und habe Gott gefragt: Sag mal, was willst du denn jetzt eigentlich für die Gemeinde? Was liegt dir denn auf dem Herzen? Wofür brennst du? Was willst du, was ich heute sage? Und das waren sehr krasse Momente, weil ich einfach ziemlich anfangen musste zu heulen, weil Gott mir gezeigt hat, wie sehr er euch liebt. Und daran möchte ich euch erstmal erinnern. Weißt du, dass du, wo du jetzt gerade sitzt und wie du jetzt gerade bist, und ja, völlig egal, was da so drumherum ist, dass Gott dich gerade ziemlich heftig lieb hat und dass sein Herz brennt, dass er einfach nur Gemeinschaft mit dir haben will, einfach nur dich so mag, wie du bist. Und ja, einfach erstmal nur dich sieht und dich mag und dich liebt und einfach für dich brennt. Und deswegen möchte ich auch gern gerade einfach nochmal beten, um dieser Liebe hier ein bisschen Raum zu geben. Und genau, öffnet einfach eure Herzen. Jesus, wir lieben dich, und ich danke, dass du uns so sehr liebst, dass du diese Gemeinde einfach wirklich extrem liebst, dass du jeden Einzelnen hier einfach in dein Herz geschlossen hast. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach durch die Reihen gehst und dass du deine Liebe offenbarst, dass es nicht meine Worte sind, die jetzt hier wirken, sondern dass es deine Liebe ist. Komm jetzt, Heiliger Geist, und zeig uns einfach, was in dir drin ist, wie du für uns empfindest. Vater, ich bitte dich auch, dass du jetzt durch diese Predigt und durch das, was ich weitergebe, dass du einfach wirkst, dass du einfach unseren Herzen zeigst, unseren Köpfen, dass wir es verstehen, dass es einfach in uns reingeht, was du empfindest, was du denkst, was du fühlst, Gott. Zeig uns das. Ja, am Anfang würde ich euch gerne ein Video zeigen. Bibelstelle, die wir da gerade gesehen haben. Und ich habe mir ganz viel Gedanken gemacht, aber ich dachte, am Anfang wollte ich erstmal euch fragen, was geht in euch vor, wenn ihr das seht? Was habt ihr da so für Gedanken? Also der Heilige Geist fließt, ja. Gott tut es durch den Menschen. Also in dem Video ging es ja um den Hesekiel. Also ich erkläre es auch gleich noch. Der Hesekiel ist ein Prophet, und Gott sagt zu dem: Hey, hier liegen ganz viele Knochen in der Wüste, können die zum Leben kommen? Und Steffi bemerkt, Gott handelt durch den Menschen, weil der Hesekiel soll dann weissagen, und diese Knochen werden zum Leben, dadurch, dass ein Mensch spricht. Mhm. Ist eine Voraussage auf Jesus? Ja. Ja. Würdet ihr sagen, wir brauchen sowas, was da passiert ist? Amen. Wieso? Es macht lebendig, ja. Also wir sind tot. Nicht ganz tot, aber schon ein bisschen. Ja, wir müssen darüber nachdenken. Sind wir tote Knochen oder sind wir es nicht? Genau, das sagt Jesus. Die Frage war jetzt, brauchen wir sowas, was wir da fordert, Knochen zum Leben wiederzubringen? Okay, noch eine Frage. Ich bringe auch noch ein paar Antworten und ein paar Sachen, die ich denke, aber ich wollte euch erstmal ein bisschen was fragen. Warum denkt ihr, tut Gott sowas? Warum bringt er tote Sachen wieder zum Leben? Warum heilt er Dinge, die kaputt sind? Warum macht er das? Er ist ein Gott der Wiederherstellung, also er hat sich einfach entschieden, ich bin so, deswegen mache ich das. Mhm. Bei Gott gibt es nichts Totes, ja. Damit er verherrlicht wird. Mhm. Also interessant ist, in dem Video gab es sogar schon eine Antwort. In Vers 6, da standen jetzt keine Verse, aber also ich werde sie mit Haut überziehen und Odem, also Atem, in euch geben, dass ihr lebendig werdet, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich glaube, das ist genau dieses, er wird verherrlicht, und jemand hat gesagt, er ist halt einfach so. Ja, ich glaube das. Gott ist einfach so. Er stellt wieder her. Gott ist so, dass er tote Sachen wieder lebendig macht. Und warum macht er das? Weil er so ist. Und warum macht das für alle sichtbar? Weil er will, dass wir ihn sehen, wie er ist. Ich habe am Anfang von der Liebe geredet, die Gott für uns hat. Die hat er einerseits, weil er sie einfach hat. Und andererseits hat er die und zeigt die, weil er will, dass wir das sehen. dass er Liebe ist. Also Gott liebt es, wenn wir ihn erkennen. Hier in diesem Text, also wir lesen jetzt in Hesekiel 37, 1 bis 14, das könnt ihr auch mal aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, da werden wir jetzt auch bleiben, denn die anderen Bibelstellen habe ich alle dann hier am Beamer, also die könnt ihr aufgeschlagen lassen, Hesekiel 37. Da kommt dreimal vor, ich mache das, damit ihr erkennt oder ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Also Gott will ganz, ganz dringend, dass wir ihn erkennen. Ihm ist es nicht egal, was wir über ihn denken oder was wir über seine Pläne denken oder über das, was er fühlt und so. Also Gott bringt zum Leben, damit wir ihn erkennen. Und wir haben hier in der Gemeinde in der letzten Zeit immer mal wieder gehört, irgendwie, ja, wir haben hier so wenig von Gottes Herrlichkeit und hier müsste sich eigentlich so viel ändern. Und wir lesen in der Bibel ganz viel tolle Sachen, die passieren, aber bei uns passiert irgendwie gar nicht so viel davon. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, auf die Dinge zu blicken, aber ich weiß nicht, ob das Gottes Möglichkeit ist, immer zu schauen, was nicht läuft. Weil ich glaube, kurz als Bild, wenn ich nach unten schaue, dann werde ich mich auch nach unten bewegen und werde irgendwie, ja, es geht bergab. Wenn ich aber auf das schaue, was hat Gott vor, was sind seine Pläne, wo will er hin, was hat er für unglaubliche Dinge vor, dann orientiere ich mich nach oben, ich schaue auf Jesus' Herrlichkeit und bewege mich nach oben. Und das möchte ich gerne heute mit euch tun. Ich möchte auf das schauen, was hat Gott denn eigentlich vor, nicht was sieht er, was alles nicht läuft. Und ich glaube, das war auch gar nicht Gottes Intention oder die Intention von den Prophetien, die wir gehört haben, zum Beispiel mit dem leeren Schwimmbecken, was gezeigt hat, dass wir so wenig von Gottes Herrlichkeit hier haben. Ich glaube, die Intention war nicht zu sagen, sag mal, seid ihr doof oder warum habt ihr so wenig von mir? Das ist nicht Gottes Intention. Seine Intention ist, er hat so viel für uns. Er hat so wunderbar viel Herrlichkeit für uns. Er hat so viel, was wir entdecken dürfen an ihm. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, schön zu reden, wo wir jetzt gerade sind. Ich glaube tatsächlich, ich erkläre das noch gleich wieso, ich glaube tatsächlich, dass wir diese Knochen sind. Ich glaube, dass ich einer von diesen Knochen bin in der Wüste oder ein paar von denen. Ich glaube nicht, dass es nur für die Ungläubigen ist oder, keine Ahnung, für die ganz schlechten Christen, für die Namenschristen oder so. Ich glaube, dass es für uns ist, für die, die Jesus kennen, die auch den Heiligen Geist kennen, die vielleicht sogar seine Stimme hören. Ich glaube, es ist, Gott will erwecken. Er will das Tote erwecken. Ich sage nicht, dass wir irgendwie eine Katastrophe sind. Ich sage, dass Gott mehr hat. Ich sage, dass er Leben für uns hat. Und genau, ich erkläre das noch wieso. Erstmal nochmal zurück zu dem Text und zu der Geschichte davon. Also die Geschichte von Israel dürfte so grob bekannt sein. Ich erkläre sie trotzdem nochmal, weil sie cool ist, weil Gott da einfach echt was Gutes gemacht hat. Am Anfang hat Gott sich erstmal ein Volk geschaffen durch Abraham, Isaak und Jakob. Daraus ist dann das Volk Israel entstanden und denen hat er ein eigenes Land gegeben, nämlich Israel. Und dort hat er ihnen geholfen, all die Feinde zu vertreiben. Er hat ihnen geholfen, sich einfach eine gute Struktur im Land aufzubauen. Er hat ihnen einen Tempel gegeben, wo sie ihn anbeten können. Er hat ihnen Regeln gegeben, wie sie cool miteinander klarkommen können, wie sie auch sogar für die Armen im Land gesorgt ist. Eigentlich hatten die alles. Die hatten dann sogar irgendwann einen König, als sie sich den gewünscht hatten. Und wenn sie sich an Gott gehalten haben, ging es denen so gut. Also zum Beispiel unter der Herrschaft von Salomo, das war das reichste Land. Keinem ging es so gut wie Israel, die hatten echt alles. Aber dann haben die sich immer wieder aufgelehnt, auch der Salomo hat dann zum Beispiel angefangen, den Götzen zu dienen, also irgendwelche anderen Götter, die haben sich einfach abgewandt von Gott, die hat es nicht mehr interessiert, was will Gott eigentlich, was hat er sich hier für uns für coole Sachen vorbereitet. Was ist dann passiert? Erstmal hat Gott sie gewarnt, hat sie immer wieder gesagt, hey, komm zurück auf den Weg, aber gefühlt war es so, je mehr Gott gewarnt hat, desto schlimmer wurde es. Also sie haben sich immer weiter abgewandt und nach jedem Prophet, den Gott geschickt hat, haben sie sich irgendwie kurz umgekehrt und danach war es schlimmer als davor. Und ja, dann sind sie ins Exil. Gott hat quasi gesagt, okay, scheinbar hört ihr nicht auf die Propheten, ich möchte euch aber gerne zurück auf den richtigen Weg bringen. Vielleicht lernt ihr es, wenn ihr mal raus müsst aus dem Land. Und wenn ihr mal das, was ich euch alles geschenkt habe, mal nicht mehr habt für eine Weile. Und dann sind sie ins Exil gekommen, also raus aus dem Land, mussten woanders leben. Und genau, am Anfang ging es denen da sehr dreckig, dann irgendwann hatten sie sich auch so ein bisschen eingerichtet, ihnen ging es da ganz gut, nicht so super gut, sie hatten keinen Tempel mehr, keinen König mehr, konnten nicht selbst entscheiden, was sie jetzt für eine Regierung haben oder nicht, aber irgendwie konnten sie auch leben. Aber Gott hat gesagt, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Eigentlich habe ich viel mehr für euch und ein paar von den Israeliten haben auch gesagt, ja, eigentlich gibt es mehr. Und dann hat Gott sie zurück ins Land geführt. Er hat zuerst mal ganz klar die Sünde benannt. Das passiert hier zum Beispiel auch im Buch Hesekiel. Wir sind jetzt hier in Kapitel 37. Davor gibt es einige Kapitel, wo Gott sehr klar sagt, was schiefgelaufen ist. Sehr klar sagt, ihr habt Götzen gedient, ihr habt das falsch gemacht, das falsch gemacht, das falsch gemacht. Aber er bleibt nicht dabei. Er sagt, ich habe aber einen wunderschönen Plan und ich möchte euch zurück in das Land führen und ich möchte euch wieder zum Leben erwecken, ich möchte euch füllen mit dem Heiligen Geist. Ich habe richtig gute Sachen vor. Genau, und eine Sache, sehr interessante Sache ist, ich musste ja ganz lange Ausarbeitungen schreiben und eine coole Sache, die ich da rausgefunden habe, ist, dass das Wort Leben, also das, was Gott hier schenkt, das Leben, bedeutet im Hebräischen anbeten. Also wer lebt, wer richtig lebt, der betet an. Und ich glaube, das ist eine sehr coole Parallele, weil was eigentlich das Volk Israel vernachlässigt hat, ist Gott anzubeten. Die haben nicht wirklich gelebt, weil die haben nicht angebetet. Die waren in irgendeinem anderen Land, die waren völlig raus aus dem, wo Gott sie eigentlich hingestellt hat. Und deswegen sagt auch Gott, ihr seid tote Knochen, denen ging es nicht schlecht, also nicht sehr schlecht. Sagen wir mal, denen ging es so okay. Aber in Gottes Augen waren sie tot, weil da keine Anbetung da war, wie sie eigentlich da sein hätte sollen. Und deswegen, also es ist natürlich ein sehr hartes Bild von toten Knochen. Ich glaube, das heißt aber nicht, Gott liebt diese toten Knochen nicht. Wenn er sie nicht lieben würde, würde er sie nicht wieder zum Leben erwecken. Oder wenn er sagen würde, da gibt es keine Hoffnung mehr oder sonst irgendwas. Das ist nicht der Fall. Es ist Hoffnung da. Genau, ich glaube, unsere heutige Situation ist gar nicht so anders wie die von Israel. Gott hat eigentlich ziemlich coole Sachen gemacht. Er hat uns ziemlich coole Sachen geschenkt. Jesus, Heiliger Geist, coole Sachen. Es ging auch ziemlich cool los am Anfang. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, da ging es ziemlich ab. Ziemlich viele Leute kamen zum Glauben, ziemlich coole Heilungen sind passiert und irgendwie ist aber wieder nicht alles so glatt gelaufen. Ich weiß nicht genau was, aber über die Jahrhunderte in der Kirchengeschichte ging es irgendwie bergab. Immer weniger von diesen Zeichen sind passiert und genau, es gab immer mal wieder Aufbrüche, aber so richtig den letztendlichen Durchbruch gab es nicht mehr so. Und ich glaube, Gott sagt wieder, ich habe mehr, Leute. Kommt zurück in euer Land, was ich eigentlich für euch vorbereitet habe. Kommt zurück in die Anbetung. Und er benennt sehr klar die Sünde. Und das ist echt nicht mein Punkt, heute zu sagen, ist doch alles okay? Nein, ich glaube, Gott sieht sehr klar, wo was nicht okay ist. Und ich glaube, er benennt das. Und wir wissen das, dass Gott uns hier auch in der Gemeinde immer mal wieder ermahnt hat und gesagt hat, hey, reinigt eure Herzen, kehrt euch ab von den Sachen, die euch wichtiger sind als ich. Aber er verheißt Gutes. Er sagt, es wird richtig saftige, gute Zeiten kommen. Es werden richtig gute Zeiten kommen. Und er möchte uns wirklich da hineinführen, dass wir wieder ihn anbeten können. Und es ist, also in dem Video wird es klar, diese Knochen machen sich nicht selbst auf und rücken irgendwie zusammen und lassen Haut über sich wachsen. Das sind nicht wir, die das machen. Es ist Gott. Es ist ein Geschenk. Das ist nichts, was wir produzieren können, dass wir irgendwie uns aufmachen und sagen, okay, jetzt waren wir aber echt in einer blöden Position eine Weile, wir haben es echt vermasselt, jetzt müssen wir uns aufbrechen. Nee, ich glaube, es ist echt Gott, der das tut. Und für Israel, während die im Exil waren, also während die im Ausland waren, da wo sie eigentlich nicht sein sollten, wäre es, glaube ich, echt wichtig gewesen, sich mal zurückzuerinnern, was sie mal hatten, zu Zeiten Salomos, als denen es so richtig gut ging, als die fett Fleisch, fett Gewürze hatten, was damals echt der übelste Luxus war. Die hätten sich erinnern sollen, was ist eigentlich drin. Und ich möchte es mit euch ein bisschen gemeinsam tun. Vielleicht kennst du eine Zeit in deinem Leben, wo du mal mehr gebrannt hast für Jesus, wo in der Bibel, in Offenbarung 3 lesen wir von so einer ersten Liebe. Diese Liebe, die Gott an erste Stelle setzt und wo einfach das Herz brennt, wo einfach Leidenschaft da ist. Das ist ganz normal, dass man irgendwie da mal mehr am Start war. Wichtig ist immer, dass wir uns wieder aufmachen, da zurückzukommen. Ich glaube, das ist einmal eine Sache, zu der Gott uns zurückführen möchte. Diese Liebe, die nur für ihn brennt. Vielleicht hattest du sie auch noch nie, dann kann ich trotzdem sagen, Gott hat sie auch für dich. Gott will, dass dein Herz brennt für ihn. Und eine andere Sache ist, wie die Gemeinde aussehen kann. Und dafür habe ich ein paar Stellen aus dem Neuen Testament, vor allem aus der Apostelgeschichte, die uns nicht sagen sollen, warum habt ihr das nicht und warum läuft es bei euch nicht, sondern die uns sagen sollen, was hat Gott eigentlich vor? Wo möchte er hin? Was sind seine Pläne? Was hat er für wunderbare Sachen noch vorbereitet? Das möchte ich, dass wir uns deswegen diese Bibelstellen anschauen. Genau, da ist die Präsentation. Ich lese die vor und ihr könnt hier mitlesen. Das ist, glaube ich, die Schlachterübersetzung. Genau, also fängt irgendwie mit einem Satz an, der Vers, sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden geheilt. Also Petrus läuft die Straße lang auf dem Weg zum Bäcker, sein Schatten fällt irgendwo hin und die Leute werden befreit von unreinen Geistern. Also der steht echt vom Schatten. Der musste nicht mal sich die Mühe machen, die Hände auszulegen. Das ist cool, oder? Also ich glaube, das ist nicht irgendwie unser großes Ziel, was wir anstreben sollten. Ich glaube auch nicht, dass Petrus sich irgendwann gedacht hat, heute heile ich mal Leute mit meinem Schatten. Ich glaube, das sind Dinge, die einfach Gott tut. Okay, nächste Bibelstelle. Nochmal was mit Kranken. Hier jetzt, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er, da geht es jetzt um Paulus, die der Paulus auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Also ich wäre manchmal froh, wenn ich durch Gebet die bösen Geister austreiben könnte, also oder auch nur die Kranken heilen könnte. Genau, Krankheiten und böse Geister. Beim Paulus lief es durch seine Schweißtücher, die noch ein bisschen nass waren. Wieder nicht. Warum sind eure Schweißtücher nicht vollmächtig? Das ist nicht die Frage von dieser Bibelstelle. Die Frage davon ist, wie können wir da hinkommen? Also, ich glaube, zuerst mal geht es darum, kriegen wir Hunger danach? Wollen wir sowas erleben? Haben wir Bock da drauf? Nicht, weil das cool ist, dass Leute von Schweißtüchern geheilt werden, sondern weil Gott verherrlicht wird dadurch. Die Leute wussten ja alle, auf wessen Seite Paulus steht und auf wessen Seite Petrus steht. Darum geht es bei dem Ganzen. Okay, nächste Bibelstelle. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das ist nicht Pfingsten, das ist nach Pfingsten. Also bei Pfingsten hat es schon gerappelt, aber jetzt hier versammeln sie sich einfach so nochmal und beten halt gemeinsam. Und dann gibt es dann Erdbeben, einfach weil Gott da ist. Ich sage nicht, dass diese Dinge unser Ziel sind, aber ich finde sie cool. Ich finde das wert, dass sie passieren, Gott offensichtlich auch, weil sonst hätte er es da nicht gemacht. Wenn Gott sagt, ach, Glauben muss nüchtern sein und Erdbeben und Schweißtücher, die Leute heilen, braucht ihr nicht, dann hätte er es nicht gemacht. Ich glaube, Gott will solche Dinge tun. Ich glaube, wir dürfen auch hungrig danach sein. Ist nicht unser Ziel, aber wir dürfen hungrig danach sein, dürfen sagen, ich habe Lust, sowas zu erleben. Ja, nächste Bibelstelle. Hier waren Petrus und Johannes, die hatten gepredigt. Und das war böse, böse, weil die durften nicht predigen vom jüdischen Hohen Rat aus. Und also von Jesus natürlich schon aus, aber der jüdische Rat fand das nicht so gut. Und deswegen wurden die ausgepeitscht. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Ich finde, auch das ist einfach eine wunderschöne Frucht, die Gott zum Vorschein gebracht hat zu dieser Zeit. Dass da Leute sind, denen es ganz egal ist, ob sie ausgepeitscht werden, ob sie ein blödes Leben haben, ob sie arm sind oder sonst irgendwas. Die haben einfach das Evangelium gepredigt. Und auch das war eine Herzenshaltung, die Petrus nicht sich irgendwie vom Baum gepflückt hat, sondern die Jesus in ihm zum Vorschein gebracht hat. Petrus war mal anders drauf. Ihr kennt die Stelle, wo Petrus Jesus verraten hat. Ja, nächste Stelle. Ach so, ja genau, jetzt Philippa, nochmal so eine allgemeine Aufforderung in der Bibel. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Ich glaube, das ist ein Standard, den Gott dort aufrichtet und der wirkt erstmal ein bisschen hoch. Freut euch einfach immer. Ich glaube, das ist wenn wir das als ein Gebot sehen, was wir erfüllen müssen, ist das ziemlich frustrierend. Genauso wie die anderen Sachen, wenn wir die als Gebote sehen, wir müssen da hinkommen, wir müssen Leute mit unseren Schatten heilen oder müssen sowieso einfach viel mehr Frucht hervorbringen, das deprimiert, glaube ich, ziemlich. Und ich glaube, es kann sogar, wenn wir das nicht so sehen, kann es einfach deprimierend sein, zu sagen, es ist so viel drin, warum bei uns nicht? Und deprimiert war Israel auch. Wir lesen jetzt mal in Hesekiel 37, Vers 11 bis 14. Das kam noch nicht vor im Video, das ist quasi jetzt der Teil, der direkt nach dem Video kommen würde im Text. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Also die sagen auch, irgendwie unsere Hoffnung ist eigentlich verloren. Wir waren mal in Israel, da war alles tutti, war alles super. Jetzt sind wir nicht mehr in Israel und alles ist irgendwie, also vor allem die Nähe zu Gott ist verloren. Wir sind verzweifelt. Uns geht's nicht gut. Wir sind trockene Knochen mitten in der Wüste. Wer soll uns... Wir können nicht mal feucht werden hier mitten in der Wüste. Hier gibt's kein Wasser. Wie sollen wir zum Leben zurückkommen? Darum weissage und spricht zu ihnen, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Ich glaube, wir dürfen ganz selbstbewusst sagen, der Herr wird es tun. Ich glaube das. Ich bin mir sogar sicher, dass Gott genau diese Frucht, die wir hier in Apostelgeschichte und in der Einstelle in Philippa sehen durften, dass die wieder kommen wird. Ich glaube das. Oder was, wie kann man noch glauben, noch stärker ausdrücken? Ich weiß es, ich sehe es, wie Gott es tut. Ich sehe es auch hier in der Gemeinde, wie Gott diese Frucht zum Vorschein bringt, wie Hunger entsteht, wie einfach, wie wieder Lust zum Beten entsteht, wie wir Heilungen sehen und wie einfach das anfängt, wie so ein Samenkorn, der aufgeht. Ich sehe das, dass Gott es hier tut. Und erstmal ist es einfach nur eine Botschaft, Leute, freut euch. Gott tut Cooles hier in dieser Gemeinde. Er bringt seine Herrlichkeit wieder zurück. Er richtet sein Reich wieder auf. Das, was Jesus auch überall gepredigt hat. Er ist rumgegangen, hat überall gesagt, Leute, übrigens, das Reich Gottes fängt an. Dann hat er noch seine 12 Jünger ausgebildet. Und die haben eigentlich auch erstmal nichts anderes gepredigt, als das Reich Gottes fängt an, Gott tut was. Die haben erstmal eigentlich gar nicht so viel gepredigt, tut Buße, kehrt um. Das war am Anfang der Job vom Johannes dem Täufer. Aber dann Jesus und seine Jünger haben eigentlich echt vor allem gepredigt, Gott macht was. Wollt ihr mit am Start sein? So auf die Weise. Und das Gleiche möchte ich heute auch sagen. Gott tut was. Gott tut was in dieser Gemeinde. Gott tut was an seinem Reich, in seiner weltweiten Gemeinde. Er hat was vor und er hat mehr vor, als wir uns das vorstellen können. Wir als Knochen auf dem Boden, die nicht die Anbetung für ihn haben, die ihm gebührt. Ja, wir haben Anbetung. Ja, wie gesagt, ich sage, ich sehe, wir sind als Gemeinde auf dem Weg und wir tun Gutes und wir sind nicht irgendwie nur schlecht. Aber ich glaube trotzdem, wir sind Knochen, die unbedingt wieder Leben brauchen. Gott sieht es und er sieht, dass wir keine Hoffnung haben und er sagt trotzdem, ich werde es tun. Ich möchte nochmal auf dieses Bild eingehen von den Knochen. Was genau will Gott tun? Ich glaube zuerst, wie in dem Video, wie wir das gesehen haben, das auch in dem Text steht, diese Knochen rücken erstmal wieder zusammen. Ich glaube, Gott will erstmal flicken, was bei uns kaputt ist. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns nicht bewusst machen, oh Mann, wir sind so weit von Gottes Standard entfernt, sondern wir machen uns bewusst, was ist Gott eigentlich auf dem Herzen? Und das ist zuallererst mal Liebe. Ich kenne das so oft, wenn ich mir Zeit mit Gott nehme und ich sage, okay Gott, jetzt mache ich mal die Musik aus, jetzt höre ich auch mal auf zu reden, ich lege auch mal die Bibel kurz weg, ich will mal kurz nur auf deine Stimme hören. Ganz oft höre ich erstmal, Silas, weißt du eigentlich noch, dass ich dich lieb habe? Und manchmal bin ich fast genervt davon, weil es irgendwie immer das Gleiche ist. Dann denke ich so, Gott, sag mal was Neues. Aber er will, dass wir das verstehen. Er will, dass wir das verstehen. Er liebt uns. Lass uns das nicht so auf die Seite schieben, als was Unwichtiges. Dadurch heilt Gott. Und ich glaube auch körperliche Heilung, auch psychische Heilung. Gott möchte das alles schenken. Das ist ein erster Schritt. Und er möchte das Trockene wieder lebendig machen. Er möchte Sehnen wachsen lassen, Muskeln. Er möchte wieder Kraft entstehen lassen und Haut drüber wachsen lassen. Aber ich glaube, dass Gott sogar noch mehr vorhat. Weil in dem Video heißt es, jetzt liegen die am Boden, die haben wieder einen Körper. Man hat da diesen einen Typen gesehen, das ging ziemlich schnell, das Video, aber man sah da so einen Typen auf dem Boden, dem dann die Muskeln wieder wuchsen und die Haut ist drüber gewachsen. Und dann lag er da und dann hieß es in dem Text, aber es war noch kein Lebensatem in ihm oder in ihnen. Das ist ja, sind ja ganz viele Leute. Und ich glaube, Gott will uns nicht nur heilen, er will uns nicht nur ganz machen, er will uns auch zu einem Herr machen. Also von einem Herr wird hier gesprochen in dieser Bibelstelle. Gott fügt diese Knochen zusammen, lässt Haut drüber wachsen, aber ihm ist es nicht genug, dass sein Volk wieder irgendwie so halbwegs lebt und auf dem Boden rumliegt, sondern er will, dass sie voller Kraft sind, dass sie wieder aufstehen, dass sie wieder fähig sind, etwas zu tun, dass wir, wie wir das gerade auch in den Bibelstellen gelesen haben, fähig sind, was zu reißen für Gottes Reich. Gott will dich gebrauchen, um richtig was zu reißen in seinem Reich. Er will richtig was tun durch dich. Er hat eine Berufung für dich. Und auch da drin steckt einfach so viel Liebe von Gott für dich, dass er dich gebrauchen will. Also für mich ist das immer ein ziemlich krasser Liebesbeweis, wenn jemand mir vertraut und sagt, Silas, mach das mal, ich weiß, du wirst es schon gut machen. Dann denke ich immer so, oh, der hat mich irgendwie echt gern. Einfach nur, wenn jemand sagt, Silas, mach das mal, ich weiß, du wirst es gut machen. Und ich glaube, wenn, keine Ahnung, ob du also auch Liebe empfindest, aber Gott sagt es zu dir. Mach mal, ich vertraue dir, ich will, dass du Part von meinem Herr bist. Oder es gibt auch so einen Poetry Slam von Marco Michalsik, wo er sagt, Gott stellt sich ein Fußballteam aus lauter Losern zusammen, weil er ihnen einfach vertraut. Am Anfang sind es alles Luschen und dann gewinnt er quasi die Weltmeisterschaft mit ihnen. So. Gott will dich in seinem Team haben, weil er dir vertraut, weil er glaubt, dass er was mit dir tun kann. Nicht, weil du mega cool bist, sondern weil er es schon mit einigen geschafft hat und es auch mit dir schaffen wird. Und was ich auch noch sehr krass finde, ist, Gott tut das Ganze nicht auf einer Weide oder irgendwo, wo es halt eh schon Leben gibt, sondern er tut es einfach mitten in der Wüste. Wenn du um dich rumschaust und sagst, ich sehe doch überall nur Trockenheit, um mich sind doch überall nur Knochen, ich sehe doch niemanden, der diese Frucht hervorbringt, die wir da in der Apostelgeschichte lesen. Oder sonst irgendwo, irgendwelche Standards, die Gott setzt, zum Beispiel meine Gebote zu befolgen, sind leicht. Sag dieses einfach mal so. Dann sagst du, ich gucke mich um, ich sehe es nicht. Ich sehe das nicht, dass Gottes Standard eingehalten wird. Genauso wie die Knochen. Sie sehen es einfach nicht. Mitten in der Wüste, nur Trockenheit. Diese Knochen wissen vielleicht nicht mal, was Wasser ist. So wie wir. Wir wissen nicht mal, wie das eigentlich so jetzt heute live aussehen würde, wenn Gottes Frucht und wenn Gottes Herrlichkeit wirklich kommen würde. Wenn hier einfach mal ein Erdbeben wäre, weil wir beten halt. Aber Gott sagt, er tut es trotzdem. Er tut es mitten in der Wüste, da wo es eben keine Frucht gibt. Warum macht er das? Nochmal die Frage an euch. Weil er uns liebt. Ja, warum noch? Dass wir ihn erkennen. Da hat jemand zugehört, yes. Genau, Gott will, dass wir ihn erkennen. Das ist sein Charakter. Er tut das Unmögliche, er tut es mitten in der Wüste und er tut es aus Liebe heraus. Er tut es nicht, weil er irgendwie Anerkennung sucht und irgendwie einfach die krassen Sachen macht, damit alle sehen, wie cool er ist. Nein, seine Motivation ist immer noch Liebe. Und gleichzeitig sagt er, erkennt mich in meiner Liebe, erkennt mich in meiner Leidenschaft für euch. Ich habe bei den Rangers mal so eine Andacht gehalten darüber und habe die Jugendlichen und die Kids gefragt, was ist denn eure größte Leidenschaft? Und dann kam, keine Ahnung, Pokémon, Fußball, was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, und jetzt überlegt euch mal, dass Gott die Leidenschaft für dich hat. Gott hat keine Leidenschaft für Pokémon und Fußball, Gott hat eine Leidenschaft für dich. So wie das Krasseste, was du dir vorstellen kannst, für was du wirklich brennst und was dir wirklich wichtig ist. Vielleicht Familie, deine Kinder oder deine Arbeit oder irgendeinen Wert, der dir sehr wichtig ist. Gott hat diese Leidenschaft mal 20.000 für dich. Er will einfach dich und er liebt dich und er will, dass du diese Liebe sogar erkennst. Und deswegen geht er 1000 Schritte auf dich zu. Er hat dich zuerst geliebt. Es geht nicht heute darum, mach was, tu was. Es geht erstmal darum, er ist die ganzen Schritte auf dich zugegangen. Er hat dich zuerst geliebt. Er hat schon alles getan, was er gerade in seiner Situation einfach machen kann. Und er tut es weiterhin. Alles, was er tun kann, tut Gott. So ist er. Er kann alles, aber alles, wozu er sich entschieden hat zu tun, einfach was richtig ist zu tun, was perfekt ist zu tun, das hat er getan. Und jetzt ist die Frage, und wir? Das ist jetzt gerade nur eine Predigt darüber, was Gott die ganze Zeit macht. Was machen wir denn? Ja, wir reagieren. So funktioniert Liebe. Auf Liebe reagiert man. Wie könnte man denn reagieren auf so eine Liebe? Oder auf dieses Gott tut etwas? Das Zurücklieben. Mhm. Anbeten und was noch? Kooperieren. Wie sieht denn so eine Kooperation mit Gott aus? Mhm. Ja, das ist schon mal, glaube ich, der erste Schritt. Ich glaube, das Zurücklieben ist dann schon der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal zu sagen, ja, ich glaube das. Ich glaube, wir müssen das manchmal sagen. Ja, Gott, ich glaube, dass du mich liebst. Und das müssen wir gerade dann sagen, wenn wir nicht die coolen Diener sind und predigen und Lobpreis leiten oder sonst irgendwas, gerade dann, wenn es uns mega schlecht geht und wir eigentlich nur versagen, dann ist es, glaube ich, echt eine Leistung zu sagen, ja Gott, ich glaube dir, dass du mich liebst. Das ist dann nicht Stolz, sondern das ist einfach erstmal, ich glaube, dass es sogar Demut ist, zu sagen, Gott, wenn ich nichts leiste, dann liebst du mich. Und ich glaube dir das, Gott. Ich glaube, dass du Wahrheit sprichst. Ich glaube, dass du mich wirklich liebst. Und ich glaube dir sogar, dass, wenn ich meine Sünden bekenne, du mir sofort vergibst. Ich glaube dir das, Gott, weil du größer bist als meine Selbstzweifel. Also das ist schon mal der erste Schritt. Kooperieren, dann zurücklieben, ja. Dieser Liebe auch Raum geben. Man kann ja eine Liebe in sich haben, aber eine Liebe drückt sich ja immer in Taten aus. Und da wisst ihr selber am besten, wie könnt ihr lieber Gott, eure Liebe zu Gott ausdrücken, das wisst ihr ja. Durch Lobpreis oder durch, keine Ahnung, jubeln oder es anderen erzählen oder sonst irgendwas. Wie kann man noch reagieren auf Gottes Liebe? Weitergeben an andere Menschen, ja. Ja, ich glaube das auch. Zu sagen, boah Gott, du liebst mich so und du liebst doch bestimmt auch die anderen. Dann gehe ich und liebe die anderen und verbreite diese Liebe von Gott. Ja, ich glaube, dass das ein großer Part ist da drin, zu reagieren auf Gottes Liebe, sich gebrauchen zu lassen von ihm. Und ich glaube, ein großer Part da drin, sich von ihm gebrauchen zu lassen, ist Gebet. Und genau, ich würde richtig gern mit euch so eine Reagierzeit machen. Vielleicht können schon mal ein, zwei Leute vom Worship-Team nach vorne gehen, aber ein bisschen instrumental spielen. Eine Reagierzeit, die kann verschieden aussehen. Jeder so, wie er gerne gerade reagieren würde auf das, was wir gehört haben oder was Gott angestoßen hat. Nochmal kurz zum Zusammenfassen. Gott baut sein Reich. Er tut krasse Sachen und er wird noch viel krassere Sachen tun. Er wird seine Herrlichkeit offenbaren und er will es mit dir tun. Er weckt dich zum Leben. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Und du darfst reagieren. Und Reaktion kann zum Beispiel so aussehen, zu sagen, oh Mann Gott, ja, du tust so krasse Sachen, aber ich bin es gar nicht wert. Ich kehre um von dem Zeug, was dir nicht gefällt. Israel zum Beispiel musste sich, nachdem es von Gott erweckt wurde, abkehren von den Götzen, musste den Tempel wieder aufbauen in Jerusalem, weil der kaputt war, weil der zerstört worden war. Die mussten ihre ganzen Götzen wieder rausräumen. Ich glaube, das ist eine Art der Reaktion. Einfach Schluss zu machen mit dem Zeug, wo wir wissen, es gefällt Gott nicht. Lasst euch da einfach, macht mal eure inneren Ohren auf und hört da drauf, wo ist es Zeit umzukehren. Ein Part ist es, einfach zurücklieben. Vielleicht hast du gerade einfach Lust, Gott zu sagen, wie sehr du ihn liebst und wie dankbar du dafür bist, was er dir gibt. Einfach mit ihm reden. Das ist sowieso immer gut, mit ihm zu reden. Genau, ein Part könnte noch sein, in die Fürbitte gehen für diese Gemeinde oder für jemanden, der neben dir sitzt oder vielleicht zu zweit für die Gemeinde oder wie auch immer ihr wollt. Könnt euch irgendwie zusammentun, wenn ihr es wollt. Könnt auch alleine sein, könnt auch rausgehen, wie ihr wollt. Und ins Gebet gehen, in die Fürbitte zum Beispiel und zu sagen, ja Gott, ich bin trocken, ich bin so ein Knochen, ich habe viel zu wenig von deiner Herrlichkeit, ich will es, dass du mir mehr gibst, ich will, dass du dich offenbarst in mir, ich will, dass du mich zurück zum Leben erwächst und bitte tu es, so wie Hesekiel sich hat gebrauchen lassen, können wir uns auch gebrauchen lassen. Wir haben Kraft in unseren Worten, wir haben Kraft in unserem Gebet. Das sieht man so sehr in dieser Bibelstelle. Gott schickt einen so ein Mannequin raus in die Wüste und sagt dem hier, da sind lauter Knochen, können die leben. Der sagt, keine Ahnung, Gott, du weißt es doch. Und dann sagt Gott, ja, sie können. Fang an zu sprechen. Und das sagt Gott heute auch, ja. Egal, wo du eine hoffnungslose Situation siehst, wo du Trockenheit siehst, ja, sie kann lebendig werden. Fang an zu sprechen. Fang an zu proklamieren und zu beten. Sprech meinen Heiligen Geist in eine Situation hinein. Das ist eine Art zu reagieren auch. Und ein Bild, was ich noch hatte in der Vorbereitung der Predigt als Ermutigung noch. Ich habe so einen kleinen Bach gesehen, der irgendwo lang fließt. Also quasi eine geringe Kraft sozusagen. Und dann plötzlich, ohne dass es irgendeinen Sinn macht, war dieser Bach von einem Zentimeter auf den anderen plötzlich so ein reißender Strom. Und ich glaube, Gott wollte mir sagen, ich möchte das tun. Ich möchte kleine Wasserbäche, die wenig Kraft haben, möchte ich zu reißenden Flüssen, die mega Kraft haben, die genau wissen, wo sie langfließen und die einfach souverän sind in dem, was sie tun. Das kann ich machen. Lasst uns mit dieser Gewissheit beten, dass wir einen Gott haben, der aus kleinen Wasserbächen reißende Ströme machen kann. Genau, und ja, das, genau, habe ich gesagt, abkehren von den Götzen. Ich glaube, es ist ein großes Thema. Und wir müssen es immer wieder tun. Ich glaube, das ist was, wo wir uns immer wieder aufraffen müssen, immer wieder Buße zu tun, immer wieder umzukehren. Das macht man nicht einmal. Genau, und ich werde noch hier, Jonna kommt vielleicht.